Liebe Gemeinde, am Israel-Sonntag, an dem wir besonders der Verbundenheit mit dem jüdischen Volk gedenken, ein Bibelwort aus dem, wie wir sagen, Alten Testament, Jesaja 62. Altes Testament, ich gebrauche manchmal lieber den Namen hebräische Bibel, weil das Alte hört sich manchmal so veraltet an, aber es ist nicht veraltet. Schon deswegen nicht, weil das jüdische Volk sich auf dieses Testament beruft und auch vor Gott tritt und nach ihm ruft. Davon werden wir jetzt hören. Jesaja 62. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wachen gestellt. Sie soll nicht schweigen den ganzen Tag und die ganze Nacht, die ihr an Adonai, den Herrn, erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Gönnt ihm keine Ruhe, bis er sie gründet, bis er Jerusalem zum Lobpreis auf der Erde macht. Adonai hat geschworen, mit der rechten und mit machtvollem Arm, ich will dein Getreide nicht mehr denen zu essen geben, die dir Feind sind. Und die Kinder der Fremde sollen deinen Most nicht trinken, mit dem du so viel Arbeit hast, sondern die die Ernte einbringen, sollen sie essen und Adonai loben. Die Weinlesen sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Durchschreitet, durchschreitet die Tore, macht den Weg frei für das Volk. Schüttet auf, schüttet die Straße auf, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen über den Völkern auf. Siehe, Adonai lässt sich hören bis an das Ende der Erde, sagt zur Tochter Zion. Siehe, deine Rettung kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was ihm zusteht, geht vor ihm her. Und man wird sie heiliges Volk, befreite Adonais nennen. Du aber wirst vielbesuchte genannt werden, Stadt, die nicht verlassen wird. Worte aus der hebräischen Bibel, die uns mit dem jüdischen Volk verbinden, weil auch wir im Namen Jesu uns auf diese Worte beziehen. Liebe Gäste und Freunde, liebe Gemeinde, der Glaube an den Vater Jesu, den wir mit dem jüdischen Volk teilen, und der Glaube, der zum Teil mit denselben Worten, nämlich jüdischen Worten aus jüdischer Tradition, das Vaterunser zum Beispiel, stammt in sehr vielen Wortenpassagen aus dem damaligen jüdischen Glauben. Und wir teilen es. Es ist uns manchmal nicht so bewusst. Der Jude Paulus, der Jude Jesus. Was ist für ein gemeinsamer Schatz, den wir teilen? Dieser Glaube, der erdet uns. Das heißt, der lässt uns mitten in der Realität dieser Welt glauben. Der bewirkt, dass unser Glaube nicht eine Philosophie wird, die mit der Realität nichts oder wenig zu tun hat. Ein Beispiel dafür ist das Suchen dieses jüdischen Volkes nach seiner Existenzform, nach Land. Und wenn wir in die Geschichte zurückblicken, wissen wir um vieles, was da auch dramatisch passiert ist und dass sich die Dinge möglicherweise ja wieder zuspitzen. Dieses Volk, das Gott Existenzrecht zugesagt hat. Landlosen Sklavin, so sagt die hebräische Bibel. Nein, nicht der Staat ist religiös. Nicht die staatliche Existenzform ist göttlich. Gott, der ihm die ganze Erde gehört, ist das Lebensrecht eines jeden Volkes wie eines jeden Menschen nach den Maßstäben von Recht und Gerechtigkeit zu sichern. Und übrigens in der Gründungsurkunde des Staates Israel von 1948 bekennt sich der Staat Israel zu diesen Kriterien auch gegenüber den arabischen Nachbarn. Spüren etwas von der Aufgabe, die damit gestellt ist, dass Völkern Lebensrecht zugesprochen wird und insbesondere diesem jüdischen Volk, das verteilt ist, nicht nur in Israel, sondern über die gesamte Welt und auch hier in Deutschland. Also, Dieser Israel-Sonntag macht uns noch einmal deutlich, auch mit diesem Wort, dass unser Glaube geerdet sein will, mitten in der Realität dieser Welt. Und da gehen mir gerade jüdische Zeugnisse zu Herzen, wie berichtet wird, wie sie trotz schwerster Glaubenskrisen an den Gott der Väter, also diese großartigen Zusagen, mit denen sie unterwegs sind und auf der anderen Seite als Volk ein Schicksal erlebt hat, das man kaum beschreiben mag. Aber ihre Hoffnung haben sie nicht verloren. Immer wieder Berichte, die mich erschüttern und zugleich auch ja aushelfen mit ihrer Hoffnung. Und so stehe ich als Christ zunächst einmal in der zweiten Reihe, wenn ich dieses Bibelwort höre und weiß, sie gelten nicht zuerst mir als Christ, aber ich darf Zweithörer sein. Zweithörer. Ja, das ist so, als ob man irgendwo gute Wünsche mithört, also beim Geburtstag und oder beim Jubiläum, und du stehst dabei und denkst, ach ja, das könnte ich jetzt auch gut gebrauchen, was dem anderen zugesprochen wird, ne? Oder man kann ja noch weiterdenken, oder auch meiner Kirche oder meinen Schwestern und Brüdern, den Christen in Deutschland. Ja, Wünsche, die im Namen Gottes wahr werden sollen. Vielbesuchte, Befreite, nicht Verlassene, oder zuvor in Vers 4 sogar ein Wunsch, meine Lust. Diese Glückwünsche hören wir als christliche Zaungäste und sie gehören zunächst der jüdischen Glaubensgemeinschaft. So bunt sich diese Gemeinschaft auch heute darstellt, in Reformjudentum, im liberalen Judentum, im orthodoxen Judentum. Und ich höre diese Glückwünsche und dieses Zusprechen, und sie lassen mich aber nicht los. Ich bin innerlich beteiligt, wenn ich das höre. Ja, das ist wichtig. So spannungsreich das auch sein mag, es ist wichtig, unterwegs zu sein mit solchen Wünschen. Auch wenn man keine feine Lösung hat. Keine feine Lösung, die deutet sich in diesen Versen nicht an. Eine Lösung der Spannung. Auch wenn man keine Erklärung hat, warum dies oder jenes in Gottes Welt so ist und nicht anders. Gibt es genügend Fragen, mit denen wir und das jüdische Volk unterwegs ist. Aber ein Volk zu sein mit solchen Glückwünschen vor Augen und dann noch der Aufforderung, lasst Gott keine Ruhe. Und gebt ihr auch keine Ruhe. Gönnt euch keine Ruhe und gönnt eurem Gott keine Ruhe, um ihn zu erinnern. Und dann höre ich das Gleichnis Jesu von der armen, unbedeutenden Frau, die einen ungerechten Richter aufsucht und ihm so lange keine Ruhe gönnt, bis der ihr Recht schafft. Und ich höre Jesus dieses Gleichnis sprechen und ich weiß, das ist wie ein Wink Jesu an uns als Christen. Du und ihr tretet bitte mit dazu. Ihr Christen, ihr Juden, gönnt euch keine Ruhe und gönnt vor allen Dingen ihm keine Ruhe. Ganz erstaunliches Bibelwort, ja? Gott keine Ruhe zu lassen und uns keine Ruhe zu lassen, hängt vielleicht miteinander zusammen. Ja, wenn man ihm die Ruhe gönnt, hat das möglicherweise schon etwas mit Resignation zu tun. Ja, dass diese Wünsche nicht mehr lebendig sind. Aber diese Wünsche haben natürlich auch eine Spannung. Deswegen sprach ich am Anfang vom Erden. Ja, ich sehe, was ist Realität und ich sehe meine Hoffnung. Und beides zusammenzuhalten, indem ich meinem Gott keine Ruhe lasse und indem ich meinem Gott keine Ruhe lasse, ja, lasse ich mir auch keine Ruhe. Ich sage euch, so erzählt Jesus weiter im Gleichnis von dem ungerechten Richter, ich sage euch, er wird ihr Recht schaffen in einem Nu, wird jedoch der Sohn des Menschen, wenn er kommt, Glauben finden auf der Welt. Lukas 18. Er wird Lebensrecht schaffen, selbst dieser ungerechte Richter, so erzählt Jesus, und will uns Mut machen, uns Christen, die wir dazutreten, genauso Gott in den Ohren zu legen. Und es geht hier ja um viel. Es geht hier um die Sehnsucht nach gelingendem Leben. Und das teilen wir mit allen anderen Menschen auch, dass unser Leben gelingen möge. Die Sehnsucht, bewacht zu sein, wie hier bei den Wächtern, die Sehnsucht, geborgen zu sein. Im Bild hier, die Wächter rufen zu Gott hin und zugleich geschieht dieser Ruf ja auch auf den Mauern und diese Mauern geben die Geborgenheit. Also auf den Mauern zu stehen ist dieses Bild und doch nach Gott zu rufen, weil diese Geborgenheit für unser Leben so wichtig ist. Dass wir hin zu Gott rufen können, das macht schon lebendig. Wer noch rufen kann, der ist noch lebendig. Und möglicherweise ist es wichtiger als die direkte Erfüllung der Sehnsucht, die wir haben. Wichtiger scheint mir zu sein, dass man mit Gott verbunden ist, in diesem Rufen, in diesem nicht sich zur Ruhe setzen. Das wäre für mich überhaupt der Kerngedanke hier. Manchmal wollen wir die Lösung. Wir wollen die Lösung schnell. Wir wollen die Lösung unserer Sehnsüchte. Aber diese Sehnsucht überhaupt erstmal zu empfinden und vor Gott zu bringen, das ist vielleicht das Größere. Nicht erst die Lösung macht's rund, sondern mit Gott auf solch eine Weise verbunden zu sein, wie es hier geschildert wird. Und wir haben gehört, Jesus lädt dazu ein. Diese Sehnsüchte bewacht und geborgen und das Leben gelingt, ja. Es ist hier so nahegehend geschildert, ja, dass Fremde nicht ernten, was wir gesät haben. Nie wieder Flucht und Vertreibung, ja. Einige von uns können damit noch etwas verbinden. Wo sie aufgebaut haben und andere haben geerntet. Fremde sollen deinen Most nicht trinken, mit dem du so viel Arbeit hattest. Und wenn man das auf dem Hintergrund des jüdischen Volkes sieht, dann erspürt man die Tiefe dieses Bibelwortes. Aber du kennst auch deine Sehnsucht in deinem Leben, wenn du in dir hörst, ach, es wäre so dringend nötig, dass in meinem Leben etwas Ganzes, was Rundes wird, dass da nicht etwas angefangen wird und plötzlich wird es abgebrochen. Durch das eigene Leben gehen zu können und an den vielen Stationen zu sagen können, ach ja, es war gut. Das ist doch auch unser Bedürfnis, unsere Sehnsucht. Und man könnte es so sagen, dass wir Selbstwirksamkeit erleben, ja, dass ich etwas bewirken kann für mich und für andere oder dass wir was gemeinsam schaffen und es bleibt. Das ist doch auch unsere Sehnsucht. Und es liegt auf der Hand, was zu tun sei und dass es gut tut, wenn man es tut und dass es bleibt. Und trinken den Wein in den Vorhöfen des Heiligtums Gottes. Lebensfreude und Frömmigkeit sind da ein und dasselbe Wort. Lebensfreude und Frömmigkeit, ein und dasselbe Wort. Mit dieser Leidenschaft der Hoffnung sich auf den Weg machen. Das meint hier, die Steine aus den Weg räumen, sich auf den Weg machen. Es ist noch nicht klar im Blick, wer da Steine aus dem Weg räumt, aber man geht los. Und was die damals zur Zeit dieses Bibelwortes Jesaja 62 nur hatten, war ein anderes Bibelwort, nämlich aus Jesaja 40, die alte Hoffnung. Und sie haben diese alte Hoffnung buchstabiert, ohne zu wissen, was kommt denn da gleich um die Ecke. Was kommt da auf uns zu? Sie haben diese Hoffnung immer wieder neu buchstabiert. Das kann man als Bibelleser vergleichen, Jesaja 40 mit Jesaja 62. Was sind unsere Hoffnungen, die wir neu buchstabieren und Gott keine Ruhe damit geben und uns keine Ruhe damit geben? Ins Beten hineinkommen, das keine Ruhe gibt. Es ist so, als ob du deine alte Geburtstagspost noch einmal durchliest. Mittlerweile ist einiges Schwere dazwischen gekommen. Und du liest diese guten Wünsche noch einmal durch. Und jetzt kommt es drauf an. Entweder du seufzt und denkst, schön wär's gewesen. Naja. Oder diese Wünsche können dich neu inspirieren und sie sagen, an diese Wünsche, die halte ich lebendig. Die schmeiße ich nicht einfach weg, sondern sie sind in mein Leben ergangen, damals an meinem Geburtstag. Ja, es war dazwischen gekommen, aber ich halte sie lebendig. Ich gebe diese Wünsche nicht aus der Hand, bevor sie etwas von ihrer Wirkung getan haben. Eine Wirkung, die ich noch nicht kenne. Aber spürt ihr den Unterschied, wie man mit solchen Wünschen umgehen kann? Ich halte dran fest, ich wiederhole sie. Und so das jüdische Volk, hier in Jesaja 62. Denn die Ursprungssituation, als Jesaja 62 zum ersten Mal zu hören war, da war nichts, was auf den Händen gelegen hätte, wo man sagt, naja, da kann sich unsere Hoffnung schon nähren, weil da zeigt sich schon was, das wird sich weiterentwickeln. Im Gegenteil, rund um dieses Bibelwort in Jesaja 62, wenn man nachliest und sich mit diesem dritten Teil aus dem Jesaja-Buch beschäftigt, der wird dort erleben, dass dort heiß diskutiert wird, was ist denn nun der Weg, den wir gehen? Da gibt es ganz heiße Diskussionen. Die einen sagen, der Weg, auf dem Hoffnung entstehen wird und unsere Gemeinschaft aufblühen wird, ist, dass wir exklusiv werden. Also, dass wir uns von allem Fremden trennen und dass wir uns auch von Fremden trennen. Und auf der anderen Seite das ganze Gegenteil. Da liest man von der Hoffnung, dass Gott sich selbst um die Fremden kümmern wird, so dass sie Raum haben, dass sie Platz haben, Lebensrecht. Im dritten Teil des Jesaja-Buches werden Gegensätze zusammengetragen, keine Lösung. Und mittendrin, und das ist das Erstaunliche, mittendrin in unseren Worten diese Hoffnung. Es erinnert mich so sehr an den Weg der Kirche im 21. Jahrhundert, wo wir kontrovers diskutieren, was ist der Weg der Christen im 21. Jahrhundert. Und es ist noch nicht deutlich, welcher Weg es denn sein wird. Aber diese Hoffnung, die uns durch Jesaja 62 nahegelegt wird. Hoffnung stellt sich ein, so sagt dieses Bibelwort im Beten, dass sich selbst und Gott keine Ruhe gönnt. Diese Hoffnung wächst nicht erst da, wo man Ansätze einer Lösung hat und schon eine Lösung sozusagen verfolgt und in die Hand nimmt und umsetzt, sondern Hoffnung geschieht da, wo wir Gott keine Ruhe lassen und uns selbst damit. Also man könnte sagen, ein leidenschaftlicher Austausch zwischen Gott und Mensch, der hier in den Blick kommt. Dahin werden wir jetzt geführt, wenigstens zu dieser Ahnung hin, dass dies Hoffnung geben könnte. Eine Leidenschaft, sich Gott hinzuwenden. Eine Leidenschaft, sich Gott hinzuwenden, die zumindest gleichberechtigt wäre mit einer Lösung, dass man den Blick klar hätte. Das ist das Geheimnis Gottes, dass er Ruhestörer will. Dass er sozusagen Demonstranten will. Damals der Prophet, gönnt ihm keine Ruhe, heute der Geist Gottes, gönnt mir keine Ruhe. In diesem Geheimnis liegt schon eine Lösung beschlossen, dass die Kirche auch ein Ort wäre, wo das Öffnen, also auch da, wo man das sich für das Quälende öffnet, wo man noch keine Antworten hat, aber vor Gott gesammelt wird und gebracht wird, wofür die Menschen geschrien wird, weil die Kirche, weil die Gemeinde den Mut dazu hat, auch was offen bleibt oder offen geblieben ist, hinzuhalten. Das bedeutet ja auch Schmerz und Spannung. Sagen, ich halte es dir hin. Ich gebe dir damit keine Ruhe. Aber ich halte es aus. Ich schaue hin. Ich muss es nicht beiseite schieben. Ja, ich hätte gern schnelle Lösungen. Manchmal Lösungen, die ich auch dann selber gerne umsetzen kann. Das jüdische Volk ist schon lange, lange unterwegs mit dieser offenen Frage, mit ihren Sehnsüchten. Und darum bin ich immer wieder sehr betroffen von den Geschichten, die sie erzählen. Eine davon aus diesem Schatz der Glaubensgeschichten möchte ich am Ende noch erzählen. Zwei Juden diskutieren darüber, dass es keinen Gott geben kann. Nach all dem, was sie als jüdisches Volk durchgemacht haben, kann, so sagen die beiden einander, kann es keinen Gott geben. Darin sind sie sich einig und dann schweigen sie eine lange Zeit. bis einer zum anderen sagt, komm, wir gehen beten.